Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, ihr habt richtig gehört, meinsportradio.de ist jetzt seit November meinsportpodcast.de. Wir bieten euch natürlich die gewohnten Inhalte in noch geilerer Qualität. Und in dieser Woche mit dabei sind unsere Technobraut HP Götz, der Hans-Peter Götz und der Tausendsasser des Winterball und alles Sport Sebastian Mühlenhof, sowie meine Wenigkeit der gute Launebär des deutschen Sportpodcastings Patrick Rebin. Und damit wollen wir auch gleich anfangen. In dieser Woche haben wir mal gedacht, wir drehen den ganzen Spaß ein bisschen um und kümmern uns nicht um das vergangene Wochenende, sondern um das vor uns liegende Wochenende. Und damit wollen wir auch gleich anfangen, und zwar mit dem Spiel der Dallas Cowboys gegen die Atlanta Falcons. Das ist tatsächlich ein sehr interessantes Spiel, weil beide Teams nicht ganz so gut dastehen, wie sie es sich vielleicht vor der Saison erhofft hatten. Und beide Teams unter Umständen mit diesem Spiel einen Haken an die Playoffs machen könnten, beziehungsweise an die Nicht-Qualifikation für die Playoffs machen könnten. Denn sie stehen beide, wie gesagt, nicht besonders gut da. Und es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis sich zumindest für eins der beiden Teams die Türe zu den Playoffs komplett schließt. Sebastian, Cowboys gegen Falcons, wen hast du in diesem Spiel?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also das ist, glaube ich, so mit einer der am schwierigsten vorherzusagenden Spiele, einfach weil beide Mannschaften ja so hit and miss sind. Also was die Cowboys letzte Woche gespielt haben, wirklich sehr gut, aber was sie davor gespielt haben, die Titans, war halt richtig schlecht. Und das ist, glaube ich, bei beiden, so man sagen muss, die tun sich im Moment sehr, sehr schwer. Bei den Falcons ist mit Sicherheit ein Vorteil, dass jetzt Deion Jones zurückgekommen ist von der Verletzung. Er wurde jetzt von der IA wieder zurückgeholt und ist natürlich ein wichtiger Stabilisator für die Defense. Ob natürlich schon sehr fit sein wird im ersten Spiel, ich wage es doch zu bezweifeln, aber muss auch ganz ehrlich sein, die Offense der Cowboys, die ist sehr harmlos, das muss man ganz ehrlich so zugeben. Die Receiver sind, naja, bestenfalls unterdurchschnittlich, würde ich mal sagen, mal ausgenommen Mary Cooper, den ich von den Besten dort halte, aber ansonsten ist es halt nicht wirklich viel, was halt Dak Prescott zur Verfügung hat, und auch Ezekiel Elliott macht ein gutes Spiel, aber auch er hat Probleme, weil sein Oder nicht so stark ist wie in den letzten Jahren, also von daher ist das ein Spiel auf Augenhöhe, wo die Kleinigkeiten, glaube ich, am Ende entscheiden werden. Ich denke nicht, dass es ein schönes Spiel sich anzugucken wird, weil die Defense der Cowboys ist wirklich sehr, sehr stark und wird mit Sicherheit gegen die Falcons Offense alles versuchen, aber ich kann mir so vorstellen, dass, glaube ich, die Falcons so ein bisschen das Spiel gewinnen werden.
Ja, Hans-Peter, wir haben jetzt gerade eben so ein bisschen die Einschätzung von Sebastian gehört. Und jetzt würde mich natürlich von dir definitiv interessieren, welche Offense ist die bessere? Ich meine, du hast auf der einen Seite Dak Prescott, Ezekiel Elliott und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite hast du bei den Falcons natürlich auch eine wirklich, wirklich sehr, sehr gute Offense mit Matt Ryan, der ja auch schon öfters, öfters bewiesen hat, was er als Quarterback so alles drauf hat. Und natürlich Tevin Coleman als Running Back und nicht zu vergessen Julio Jones, der erst letzte Woche seine 10.000-Yard-Marke geknackt hat.
Ja, definitiv. Ich bin auch der Meinung, dass die Falcons einfach dieses Jahr mit dem Verletzungspech ihre Probleme hatten und ansonsten eigentlich echt stark sind. Außer, und da ist dieses kleine Problem der Falcons, die Red Zone Efficiency hat man letzte Woche super gesehen. Da hilft dir jedes gute Offense-Set gar nichts, wenn du so eine Red Zone-Performance ablieferst, wie die Falcons am letzten Wochenende. Und ich glaube auch, dass sie das Spiel am Sonntag gegen die Cowboys gewinnen werden. Aber ja, so ganz läuft's nicht mehr seit den vielen Verletzungen und auch seit dem offensiven Problem in der Red Zone bei den Falcons. Ist eine gebrauchte Saison, würde ich sagen. Und wie Sebastian auch schon so schön gesagt hat, auf kurz oder lang wird eins der beiden Teams in nächster Zeit die Playoffs abhaken können für dieses Jahr.
Welches Team, denkst du, Sebastian, muss als erstes die Playoff-Hoffnung abhaken? Ich meine, die Falcons haben ja jetzt erst bewiesen, dass sie es eventuell doch noch können und doch die Fähigkeit besitzen, eventuell in die Playoffs einzuziehen. Aber irgendein Team muss ja, ich sag mal, in 90%iger Wahrscheinlichkeit jetzt am Sonntag verlieren.
Also ich würde sagen, die Falcons ist das Team, was am ehesten Goodbye sagen muss. Einfach aus dem Grund, weil ihre Division um einiges stärker ist als die der Cowboys. Wenn man mal guckt, die Panthers stehen bei 6 und 3 und die Saints bei 8 zu 1 sind für mich schon sicher in den Playoffs. Ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. 8 Spiele in Folge gewonnen, wirklich einen absoluten Streak gerade drinne. Deswegen haben es die Falcons sehr, sehr schwierig, sich dort diesen zweiten Wildcard-Spot zu sichern, auch gerade mit einer wirklich schweren Division. Die Division-Spiele stehen ja für sie noch an. Sie haben bisher erst drei bestritten, wobei sie von schon zwei gewonnen haben, ja unter anderem das erste Spiel gegen die New Orleans Saints. Deswegen ist es für sie mit Sicherheit am schwersten. Die Cowboys profitieren dann davon, dass ihre Division einfach schwach ist, muss man auch ganz klar so sehen. Die Eagles bei 4 und 5 stehen auch ja mehr schlechter als rechter und haben auch bisher sich sehr schlecht präsentieren können, haben jetzt letzte Woche ja zum Beispiel bei den Cowboys verloren. Die Giants müssen wir nicht drüber reden, die sind definitiv abgeschlagen. Und die Redskins stehen im Moment mit 6 und 3 da, kämpfen aber so ein bisschen mit Verletzungen. Das kann ihr natürlich wehtun, weil noch einige Spiele anstehen oder noch einige wichtige Division-Spiele, wo man dann noch Niederlagen kassieren kann. Deswegen ist für die Cowboys das Spiel das wichtigere Spiel, weil sie am ehesten noch die Chance haben, überhaupt in die Playoffs reinzukommen aus ihrer Division, während die Falcons, ja, für sie wird es do or die sein. Klar, sie müssen irgendwie drinnen bleiben, aber die Chance, dass sie es wirklich schaffen sollten, sehe ich dann noch für geringer als die, ja, bei den Dallas Cowboys.
Wobei du ja bedenken musst, dass die Falcons es mittlerweile jetzt auch schon geschafft haben, die Buccaneers hinter sich zu lassen und die Carolina Panthers ja auch eben, wie wir jetzt schon öfters angesprochen hatten, so extrem von der Tagesform ihrer Quarterbacks von Cam Newton abhängig sind. Hans-Peter, was denkst du? Denkst du, dass die NFC East Playoff-Plätze beziehungsweise der NFC East Playoff-Platz mit den Washington Redskins schon gesaved ist oder dass vielleicht sogar die Dallas Cowboys, wenn sie denn das Spiel gegen die Falcons gewinnen können, da noch ein Wörtchen mitzureden haben?
Ja, ich denke, es ist schon noch offen, weil halt eben da die Schwankungen da sind, auch bei den Redskins. Deswegen würde ich mal noch offen lassen für den Spot. Aber ja, also ich glaube, das ist so Not oder Elend für den NFC East Playoff-Spot. Und egal, welches der beiden Teams da sich den Platz sichert, schön ist es nicht und ja, da gibt es andere Teams, die in ihrer Division top sind, aber halt nicht den Division-Titel holen, die eher in die Playoffs kommen sollten.
Wir bleiben tatsächlich direkt mal in den beiden Divisions, witzigerweise NFC East und NFC South. Und ja, es ist so ein bisschen der Shitbowl der beiden Divisions, den wir jetzt ansprechen wollen, nämlich Tampa Bay Buccaneers gegen die New York Giants. Und ja, die New York Giants, die stehen schon die ganze Saison nicht ganz so gut da, momentan bei 2 und 7. Und die Tampa Bay Buccaneers, die stehen momentan bei 3 und 6. Die New York Giants haben im Prinzip eine geniale Offense, oder Hans-Peter?
Genial verrückt, würde ich dazu sagen, oder irgendwie so das Labor des verrückten Professors, was man da zusammenwirft.
Alleine schon mit OBJ, oder? Also alleine schon OBJ.
Ja, natürlich. Ja, schon. Aber du musst überlegen, du hast immer diesen Unsicherheitsfaktor. Was macht Eli? Wofür entscheidet er sich, was nicht gedacht ist oder was nicht passt? Du hast immer so, ja, werfe ich jetzt da irgendwas, das explodiert rein? Werfe ich eine Interception rein? Werfe ich auf OBJ, obwohl er in der Triple Coverage ist und er kann das fangen? Oder werfe ich auf einen Tight End, der eigentlich nicht so gut gedeckt ist, aber ich werfe ein schlechtes Timing? Eli trifft da manchmal dann die Tight End, schlechtes Timing-Entscheidung, obwohl er auf OBJ manchmal trotz Coverage, weil er der bessere Receiver ist, super werfen kann. Oder auch auf Barclay abgeben kann. Eigentlich schon. Eigentlich hast du schon recht. Eine super geile Offensive. Bei Not gegen Elend würde ich fast schon sagen, oder Shitbowl, wäre es schon cool, wenn die Giants gewinnen würden. Einfach wegen der Offense, unabhängig von der schwankenden Leistung von manchen Trägern in dieser Offense.
Und Sebastian, was ist die stärkste Weakness? Was ist die größte Schwäche der Tampa Bay Buccaneers?
Ja, im Endeffekt ist die größte Schwäche die Secondary, gerade mit den tiefen Pässen, also Tefe über 20 Yard lassen sie das beste Passer-Rating zu. Problem an der ganzen Sache ist für die Giants, sie könnten das nutzen, da aber Eli, ich glaube, vielleicht über ein oder zweimal bisher eben nur über 20 Yards geworfen hat, wird das für sie sehr schwierig. Deswegen ist es für, ja, es ist, die Chance ist da, wenn man es in ein paar Spiele schaffen kann. Man hat natürlich absolute Deep Threats mit OBJ und auch Sterling Shepard ist wirklich ein sehr, sehr guter Mann, der auch mal deep gehen kann. Aber wenn du halt einen Quarterback hast, der halt nicht deep wirft, dann wird es halt wirklich sehr, sehr schwierig, diese Schwäche für sich auszunutzen. Daran wird es mit Sicherheit liegen. Da ist auch jetzt Pat Shurmur gefragt. Der muss ja gucken, dass er es auch besser hinkriegt. Die O-Line muss noch den Schritt nach vorne machen. Natürlich Saquon Barkley muss mit drin sein, weil man auch mal sieht, die Rush-Defense der Buccaneers ist nämlich auch nicht so stark. Das muss man ganz ehrlich zugeben. Da ist mit Sicherheit auch noch Luft nach oben, auch wenn sie nur 108 Yards zugelassen. Aber es sind halt beides Mannschaften, die nicht so stark im Rush sind. Tampa Bay Buccaneers nur 91,6 Yards und die Giants nur 80 Yards. Ist natürlich sehr, sehr wenig, muss man ganz ehrlich zugeben. Aber man muss halt einfach mal suchen, die Weapons, die man hat, die Waffen, die man hat, einfach mal vernünftig einzusetzen, ihnen die bestmöglichen Chancen zu geben, erfolgreich zu sein. Das schaffen sie bisher nicht, die Giants. Deswegen stehen sie auch bei 2-7, da mal abgesehen von den defensiven Problemen. Aber die Chance ist da. Sie können es jetzt mal gewinnen. Aber es ist dann natürlich, sie wollen tanken, dann müssen sie es verlieren unbedingt. Dann können sie vielleicht wieder auf den Number-One-Pick gehen. Aber also hätte es dann eigentlich letztes Jahr machen müssen, weil da die Chance auf einen Quarterback, den sie dringend brauchen, definitiv höher gewesen ist als jetzt im kommenden Draft.
Nee, der Number One Pick, den haben momentan die Oakland Raiders inne mit 1-8, die bald Las Vegas Raiders. Bei denen schaut es momentan auch nicht so gut aus. Aber Hans-Peter, ich habe noch was für dich. Und zwar, es ist nicht nur das Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die New York Giants, sondern auch das Spiel Dirk Koetter gegen Pat Shurmur. Und meine Frage ist, wer von beiden verliert als erstes seinen Head Coach Posten?
Koetter. Weil er einfach, ja, als Leader die letzten Jahre sich in Tampa nicht mit Ruhm bekleckert hat. Eigentlich relativ einfach. Holt Schirmer, die Maras sind geduldig. Die lassen auch, als wenn es schon wieder eine verkackte Saison ist, für die Giants da doch noch ein bisschen mehr zu. Aber Koetter bei seinen Entscheidungen und bei seinem ja, Lack of Leadership, ja, muss weg. Die müssen dort eher einen Umbruch in Tampa hinkriegen als in New York. Da sind sie irgendwo zwischendrin oder mittendrin.
Sebastian, du hast vorhin schon das kleine Quarterback-Problem bei den New York Giants angesprochen, um es mal nett zu sagen. Ja, ich bin auch mal nett zwischendurch. Und allerdings ist das Spiel das der Tampa Bay Buccaneers gegen die New York Giants. Und wenn wir die Shitshow, Entschuldigung, ich fluche heute verdammt viel, ich sollte mal irgendwie so ein kleines Glas aufstellen, wo ich für jedes Fluchwort irgendwie 10 Cent reinwerfe oder so. Alter, am Ende können wir uns, glaube ich, nach dieser Sendung eine komplette Studioausrüstung für jeden Einzelnen kaufen. Ist egal. Auf jeden Fall die, und ich tue es schon wieder, Shitshow der Tampa Bay Buccaneers in dieser Saison ist definitiv auf der Quarterback-Position. So, du hast auf der einen Seite Ryan Fitzpatrick, der ja den Anfang der Saison gemacht hat, den Anfang der Saison wirklich, wirklich gut gemacht hat. Ja, und dann gab es so ein kleines drunter und drüber. Wer ist in deinen Augen, Sebastian, der verdiente Number One oder Starting Quarterback bei den Tampa Bay Buccaneers?
Naja, wenn man ehrlich ist, haben es beide nicht verdient. Also sind ja beide hoch und runter, wobei bei Fitzpatrick bisher die Saison bisschen mehr hoch war als bei Jameis Winston, das muss man ja auch ganz ehrlich so zugeben. Und da ist natürlich dann auch die Frage, ne, was machst du dann auch? Weil Jameis Winston, ich denke nicht, dass er langfristig den neuen Vertrag bekommen wird. Man hat sich jetzt mal, glaube ich, die Option ja gezogen gehabt, aber ich denke nicht, dass er die langfristige Lösung für diese Franchise ist. Und das heißt, man muss sich natürlich Gedanken machen, wie gehe ich das Ganze jetzt an in der Free Agency, vielleicht sogar schon im Draft suche ich mir einen neuen jungen Quarterback, weil man muss auch ganz ehrlich zugeben, das ist am einfachsten, das geht am ehesten dort, sich bei den Draften Quarterback zu nehmen, aber man hat auch einfach in den letzten Jahren immer schlechte Quarterbacks gezogen. Das ist halt ein großes Problem für diese Franchise, die dringend mal Erfolg haben möchte, die auch gute Spieler auf jeden Fall hat, gerade die Receiver, das sind wirklich absolute Granaten, haben bisher in den letzten Jahren die meisten First Downs der Wide Receiver in die Saison erzielen können, wirklich schon ganz, ganz starker Wert, den sie dort ja wirklich Woche für Woche einfach rausziehen können. Und da muss man einfach mal sagen, wenn man sowas hat, muss man es auch nutzen. Und man muss ja sagen, die Quarterbacks sind jetzt nicht so gut, aber sie also die Wide Receiver, die fangen ja trotzdem ab, den O.J. Howard, den Mike Evans, den DeSean Jackson, absolut also super Spieler alle zusammen. Und wenn die dann noch eine halbwegs vernünftige Defense hinkriegen würden, mal endlich ein Running Game finden würden und einen Quarterback, der wenige Interception macht, dann ist auf jeden Fall alles möglich. Man sollte vielleicht überlegen, ob vielleicht einfach eine Quarterbacks Halbzeit für Halbzeit zu spielen, weil die zweite Halbzeit von Pitts fertig ist eine bessere. Das heißt, erste Halbzeit muss man irgendwie dann so einfinden, dass irgendwie so da hält, dass man keine Turnovers produziert, vielleicht so ein Tyrone Taylor, dann in der zweiten Halbzeit Fitzpatrick rein, der macht dann seine Magic, dann gewinnt man das Spiel hinten raus. Nee, aber so einfach ist ja nicht. Deswegen muss man mal gucken, da müssen beide Teams ja dann arbeiten, Quarterback zu finden. Aber ich glaube, im Moment die Option mit Fitzpatrick zu arbeiten ist die richtige. Aber da liegt auch daran, Dirk Koetter sollte Jameis Winston entwickeln. Es ist ihm nicht gelungen. Deswegen wird er wahrscheinlich am Ende der Saison dann glauben müssen.
Okay, alles klar. Hans-Peter, nochmal zu den Tampa Bay Buccaneers. Das ist einfach so ein interessantes Team, finde ich. Okay, lass mir die Ironie und den Sarkasmus weg. Sie haben tatsächlich jetzt die Tage einen Move gemacht. Ja, sie haben einen Spieler entlassen, einen anderen Spieler verpflichtet. Gehen musste Chandler Catanzaro, ihr Kicker, und verpflichtet haben sie Cairo Santos, der davor für die LA Rams gekickt hat, also irgendwo zwischen Sam Ficken und 20 anderen Kickern in dieser Saison. Ist es wirklich in der Situation, in der die Tampa Bay Buccaneers sich momentan befinden, so wichtig, sich einen neuen Kicker zu holen, anstatt sich nach Alternativen in der Offense umzusehen?
Es ist so ein bisschen, von euch allen, die ihr zuhört, auch die Hard Knocks gesehen haben mit den Buccaneers vor, ich glaube, 2 Jahren war es. Vor 2 Jahren, ja.
Letzte Mal Browns, deswegen vor 2 Jahren, genau.
Ja, genau. Da war es auch das große Thema schon damals und bei den Buccaneers irgendwie immer, dass der Kicker zum Thema wird. Man setzt da viel rein, man redet viel darüber, jetzt auch wieder aktuell. Ich glaube, man lenkt damit von eigentlichen Problemen, aber noch Koetter versucht so ein bisschen, auch wenn es nicht ganz so oft auf ihn gezeigt wird in der ganzen Diskussion, seinen Sündenbock draus zu nehmen, verschossene Field Goals, verpasste Punkte, also nach dem Motto, wenn wir Field Goals kicken, treffen wir nicht, wir müssen den Kicker wechseln. Grundursache, dass Field Goals gekickt werden, ist das Play Calling, also ich würde den Bogen dahin zurückführen, dass es wirklich einfach am Coaching liegt und der Head Coach ist verantwortlich fürs Play Calling, für das, was seine Coordinators sagen. Deswegen, blame the Kicker, wenn es nicht läuft. Ist immer einfach.
Okay, also kurzes Fazit, kurzes Resümee. Cutter out und Hashtag we stand with Catanzaro. Sehr gut. Damit verabschieden wir uns dann die erste kleine Pause und sind gleich wieder da mit weiteren Spielen des kommenden Wochenendes. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Hallo, liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
I'm David Kohlfahrer.
Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de.
Und da sind wir wieder, Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de. In dieser Woche mit Hans-Peter Götz, Sebastian Mühlenhof und mit mir, Patrick Rebin, den des deutschen Sportpodcast-Geschäfts. Und ja, meinsportradio.de ist jetzt mein sportpodcast.de. Und wir machen hier direkt mal weiter mit unserer heutigen Ausgabe oder dieswöchigen Ausgabe von Interception, der Football Talk. Wir sprechen in dieser Woche mal nicht wie sonst immer über die vorhergehende Woche, sondern über die jetzt vor uns liegende Woche. Wir hatten gerade eben schon die Cowboys gegen die Falcons, die Buccaneers gegen die Giants. Und jetzt wollen wir mal zurückkommen zu den Steelers. Die spielen gegen die Jacksonville Jaguars. Und ja, die Steelers, die Bombe ist geplatzt, kann man dazu nur sagen, oder Hans-Peter?
Ja, absolut. Die Bombe ist geplatzt, obwohl eher der Knoten ist mal endlich geplatzt und man ist frei von diesem ganzen neben Bashing, Livian Bell, Gelaber und kann sich komplett wirklich nur noch auf Football konzentrieren. Das tut allen gut und ich bin's auch leid. Ja, habt ja schon oft genug meine Meinung zu dem Thema Livian Who gehört und jetzt ist es auch endgültig rum. Ich bin froh, dass er nicht erschienen ist. Ich bin froh, dass das Team an sich jetzt wirklich sich auf sich selber konzentrieren kann und es dann nicht um irgendwelche Contract Talkings und sonst was und Franchise Tag geht, sondern um Football. Und das Team, so wie es dasteht, braucht ihn nicht und will ihn weiter nicht vermissen. Bleibt abzuwarten, was jetzt mit James Conner mit seiner Verletzung ist. Ja, aber ansonsten wird es halt ja der Angstgegner mit den Jaguars. Aber ich bin guter Dinge für dieses Wochenende und Die Defense wird sich auf Blake Bortles gut einstellen und da macht es momentan ja eigentlich eher leicht, sich auf ihn einzustellen, weil er sich selber nicht eingestellt hat. Hoffentlich wird er nicht gegen die Steelers wieder erwachen.
Muss die Defense auf Blake Bortles eingestellt sein, Sebastian? Ich meine, er hat nicht unbedingt seine beste Saison momentan, oder?
Also eigentlich müssen sie auf eins nur eingestellt sein. Blake Bortles ist jemand, der diese Saison sehr, sehr viel scrambled, muss man sagen. Also hat er schon versucht, mit dem Ball zu scramblen, ist bis in die zweitmeisten Attempts in der NFL, hat schon 199 Yards dabei erzielen können und auch 20 erste Versuche erlaufen können. Also von daher ist das etwas, was sie das Auge drauf haben müssen, aber aufgrund ihres Pass Rush und auch gerade dem Druck, den die Interior Line macht, sollte das mit Sicherheit möglich sein. Natürlich ist jetzt auch ein Leonard Fournette zurück bei den Jacksonville Jaguars, die da auch ein bisschen gemerkt haben, die brauchen einfach noch ein bisschen Zeit, damit er wieder reinkommt und wieder 100% ist, aber ansonsten müssen sie keine Angst haben. Also die Jacksonville Jaguars führen die Liga in Drop Passes an mit 26 und das spricht dafür, dass die Receiver wenig Bälle fangen, beziehungsweise viele Bälle auch einfach fallen lassen und deswegen ist das eigentlich ein Spiel, was sie gewinnen sollten, einfach auf dem Grund, weil die Jacksonville einmal die Offense nicht so gut ist wie letztes Jahr und auch gerade die Defense nicht so gut ist wie letztes Jahr. Also das sind viel zu, sind überhaupt nicht auf dem Level. Jacksonville ist es nicht mehr. Wir reden jetzt eher von Texans Pittsburgh vielleicht, aber das ist was anderes. Also von daher, da sollten sich eigentlich keine Gedanken machen. Und für mich sind die Steelers der große und klare Favorit in diesem Spiel.
Okay, die Steelers als großer, klarer Favorit in diesem Spiel. Eine deutliche Aussage hier von Sebastian. Gut, sehe ich genauso. war es auch, glaube ich, nicht ganz so bold und nicht so ganz so unvorhersehbar. Weiß ich nicht. Hans-Peter, woran liegt es denn, dass Blake Bortles einfach nicht in den Tritt kommt diese Saison? Was ist los bei den Jacksonville Jaguars?
Ich würde mal sagen, dass einfach diese Saison die Waffen und auch das Playcalling, nicht, dass es das letzte Saison war, die RPO, die sie letztes Jahr immer so phasenweise genau dann richtig eingedroppt haben und richtig platziert haben, wenn es nötig war, und auch ja einfach ihren Playstyle immer geändert haben. Es klappt dies Jahr nicht, weil sie einfach kein so eingespieltes Team offensiv sind, weil Leonard Fournette ja jetzt auch lang verletzt war. Ja, und wenn es nicht ganz so rund läuft, kann man halt auch nicht so viel variieren, wie man es letztes Jahr konnte. Und Blake Bortles ist dazu noch inkonstant. Und wenn der Quarterback nicht läuft, dann braucht man gar nicht viel variieren, weil dann hat man eh nur ein beschränktes Repertoire und ist eingeschränkt in allen Möglichkeiten eigentlich.
Ja, die Jacksonville Jaguars in der AFC South stehen momentan mit 3 und 6, also haben quasi, oder nicht nur quasi, sondern haben den genau gleichen Rekord wie die Tampa Bay Buccaneers, über die wir ja schon vorhin so vortrefflich hergezogen haben. Sebastian, auf der anderen Seite hast du die Pittsburgh Steelers, die mit 6-2-1 an der ersten Stelle der AFC North stehen, also ein kleines AFC-Duell, Conference-Duell, Conferential-Duell, wie auch immer man möchte. Die Steelers dürften relativ sicher in den Playoffs sein, oder?
Ja, da bin ich mir sehr sicher. Also die Division sollten sie auf jeden Fall gewinnen. Sie sehen jetzt wirklich sehr gut aus, haben jetzt auch die letzten 5 Spiele hier in Folge gewinnen können. Also von daher sollten sie sich eigentlich um die Playoffs keine Gedanken mehr machen, zumal ja auch die Ravens so ein bisschen am Struggeln sind, die vielleicht noch so der erste Konkurrent gewesen sind bei den Bengals. Die sind so ein bisschen Hit und Miss. Sie werden wahrscheinlich schon Richtung Playoffs schielen können. Ich denke schon, dass sie einen Wildcard-Spot sich erringen können. Aber auch da, da müssen die wirklich drum kämpfen, dass sie diesen Spot einfach behalten können. Ja, und die Jacksonville Jaguars, die sind in einer Division drinne, wo sie im Moment das viertbeste Team sind und viertbesten Rekord haben und das auch einfach verdient, muss man sagen. Ich habe es gerade schon angedeutet. Die Defense ist nicht so stark, die Offense ist ganz schwach, die Colts kommen jetzt so ein bisschen auf. Die hattest du ja schon abgeschrieben vor, ich glaube, vor 2, 3 Wochen waren es, Patrick, als wir aufgenommen haben. Jetzt mit 3 Siegen in Folge, die Defense kommt so ein bisschen rein. Das ist so ein bisschen so eine Mentalität, die jetzt da, glaube ich, reinkommt, die so ein bisschen gefährlich sein kann für alle Teams, die jetzt noch dort spielen. Natürlich hast du die Texans mit dabei, die für mich der große Favorit sind in der Division. Ja, und die Titans, die an dem guten Tag können sie die Patriots besiegen, und am schlechten Tag können sie gegen die Raiders wahrscheinlich verlieren. Also von daher, das ist mit Sicherheit eine Division, wo sie vielleicht noch was reißen könnten, aber dafür müssen sie halt mal Spiele gewinnen, mal Top-Leistung zeigen, konstant für ein ganzes Spiel. Und das sehe ich halt bei den Jacksonville Jaguars nicht, die letzten 5 Spiele allesamt verloren haben. Man merkt einfach, dort hat man, möchte man das Spiel aufbauen auf einem Running Back, der sehr verletzungsanfällig ist, und man hat einfach einen Coaching-Staff, der einfach nicht die Qualität besitzt, um Spiele zu gewinnen, die sich eher daran hindert, überhaupt Spiele zu gewinnen. Deswegen sind Jacksonville jetzt bei 6-3, und da wird mit Sicherheit dann auch in der Offseason drüber geredet werden müssen. Die Entscheidung, einfach mit Blake Bortles zu langfristig zu verlängern, ist meiner Meinung nach immer noch falsch, und daran wird es jetzt daran zu gehen, das zu diskutieren in der Offseason, weil, da sind wir ganz ehrlich, die Playoffs sind für die Jacksonville erst so weit weg, wie irgendwie geht.
Du hast gerade ein bisschen was Süßes gesagt, muss ich ehrlicherweise zugeben. Du hast gesagt, dass die Jacksonville Jaguars das viertbeste Team der Division sind. Sind sie nicht. Sie sind das schlechteste Team der Division. Wir wollen realistisch bleiben, und sie sind nicht nur das
schlechteste. Ja, gut.
Sie sind nicht nur das schlechteste Team ihrer Division, sondern tatsächlich auch das fünftschlechteste Team der AFC. Und ich würde sagen, das heißt was, wenn sowohl die Dolphins als auch die Colts als auch die Browns vor dir stehen. So, wir machen weiter.
Und die Bills genauso viele Siege haben wie du, das müssen wir noch dazu
ja,
sagen.
Ja, stimmt, genau. Das ist nämlich tatsächlich, da wollte ich nämlich eigentlich auch noch drauf zu sprechen kommen. Es ist nämlich sehr, sehr knapp tatsächlich. Und zwar nicht viel Luft nach oben, sondern sehr, sehr viel Luft nach unten für die Jacksonville Jaguars. Denn lediglich die Oakland Raiders mit 1-8 sind abgeschlagen. Die anderen Teams stehen bei 3-6, respektive 3-7. Also eine schöne Niederlage von den Jaguars, ein Sieg der Broncos, der Bills und der Jets. Und ja, die Welt in der AFC sieht schon wieder ganz anders aus. Wunderbar. Damit wollen wir mal weitermachen mit dem nächsten Spiel auf unserer kleinen, aber feinen Agenda in dieser Woche. Und das ist das absolute Spitzenspiel. Nicht nur diese Woche, sondern höchstwahrscheinlich auch der ganzen Saison. Schade, dass die beiden Teams sich nicht im Super Bowl begegnen können. Kansas City Chiefs?
Können sie
Nein,
schon.
Nein, können sie nicht. Wir sind realistisch. Wir sind realistisch, Sebastian. Können sie nicht. Kansas City Chiefs gegen Los Angeles Rams. Und die Rams, die können sich dieses Wochenende tatsächlich schon die Playoffs klar machen als erstes Team. Und trotzdem, da bin ich mir sehr sicher, werden sie am Ende wieder choken, oder?
Ja, also ich bin ja jemand, der die Rams-Saison ein bisschen mehr verfolgt, weil ich auch drüber schreibe für die Kollegen von Football aktuell, und muss einfach sagen, bei den Rams, da fehlt so ein bisschen in der Defense einfach, und das ist eigentlich so das größte Fragezeichen, was ich habe, weil Offensive, da mussten wir uns keine Gedanken machen, und auch in der Defensive, das war das jahrelang das Prunkstück der Rams, aber aktuell läuft es dort einfach nicht zusammen. Du hast keine Run-Defense, musst du ganz ehrlich zugeben. Du lässt über 250 Yards gegen die Seahawks zu, was einfach unterirdisch ist. Das muss man auch ganz klar so sagen. Aber trotzdem, weil sie dieses Spiel gewinnen können, weil sie dann in entscheidenden Situationen dann irgendwie einen Stop hinkriegen. Und das ist bisher etwas, was sie am Leben erhalten hat. Das muss man auch dann so sagen. Aber da müssen sie dringend dann arbeiten. Auch der Pass, was muss besser werden. Das sind wirklich große Themen. Und deswegen sind sie für mich so ein bisschen der Underdog in dem Spiel. Aber einfach, weil sie gerade diese Frontline haben mit einem der Aaron Donald, der ein absolutes Biest ist, wird es mit Sicherheit auch dort für Patrick Mahomes schwierig, der aber schon bewiesen hat, er kann das durchaus schon wegstecken. Und deswegen wird das ein richtig, richtig spannendes Duell. Also es gibt so viele Themen, die wir ja mit Sicherheit auch gleich noch ansprechen werden, die dieses Spiel begleiten.
Kansas City Chiefs gegen die LA Rams, das ist ein geniales Spiel. Ich freue mich schon drauf. Und Sebastian, es ist ja nicht nur das Spiel der beiden Teams gegeneinander, sondern vor allem das Spiel der beiden Quarterbacks gegeneinander. Auf der einen Seite hast du Patrick Mahomes. Ja, den Patrick Mahomes. Praise him. Er wird momentan im Internet drauf und runter gehypt. Und auf der anderen Seite, da steht Jared Goff, der Quarterback der LA Rams. Und ich weiß nicht, bei den Rams macht das irgendwie so den Eindruck, als wenn es gar nicht mal so der Quarterback, sondern eher der Running Back ist. Wer von beiden ist der Bessere? Mahomes oder Goff?
Schwierig, 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 muss ich ganz ehrlich zugeben. Also die spielen beide auf einem unglaublich hohen Level. Wenn man sich nur mal die Passing Yards anguckt, sind sie beide 16 Yards auseinander. Wirklich ganz, ganz starke Zahlen. Natürlich, Mahomes wirft einmal mehr Touchdowns, 31 Touchdowns schon geworfen, im Gegensatz zu 22 von Goff, aber die Rams sind halt dann normalerweise in Field Goal Range in der Red Zone und da geht halt über Todd Gurley alles, der dann halt mal eben seine Touchdown da einen nach dem anderen erzielen konnte, schon über 12 Touchdowns im Running erzielt. Also von daher ist das ein bisschen schwierig, ein bisschen schwieriger für Jared Goff, einfach die Touchdowns zu erzielen, die Zahlen, die halt dort Patrick Mahomes auflegen kann. Deswegen bin ich sehr gespannt auf das Duell. Ich finde, beide machen das sehr, sehr gut. Beide profitieren natürlich auch von zwei genialen offensiven Coordinator bzw. Offensive Minds mit Sean McVay, aber auch mit Andy Reid, so ist es richtig, genau. Das sind zwei absolute geniale Typen. Man merkt das einfach, dass sie sehr, sehr kreativ callen, immer wieder möglichst neue Schemes entwickeln und die Receiver, Running Backs wirklich sehr kreativ einsetzen können. Deswegen würde es mit Sicherheit ein absolutes Highlight werden, offensiv. Wir werden viele kreative Spielzüge sehen von beiden Mannschaften mit Sicherheit. Und die Quarterbacks werden natürlich gefragt sein. Beide haben bisher zu sehr hohen Zahlen Completions verführen können und ob sie dann auch das so zeigen können am Wochenende. Ich glaube es schon, aber es wird mit Sicherheit kein einfaches Duell für beide.
Kein einfaches Duell für beide, da gebe ich dir definitiv recht. Und ich habe es ja gerade vorhin schon gesagt, die beiden Teams werden sich, zumindest nach meiner Einschätzung, nicht im Super Bowl begegnen. Was denkst du, welches Team hat die größere Chance, im Super Bowl zu stehen? Meiner Meinung nach haben beide Teams keine Chance, im Super Bowl zu stehen. Die LA Rams haben es ja letztes Jahr schon bewiesen, dass sie es eben nicht schaffen, in den Super Bowl zu kommen. Sie haben auch letztes Jahr schon eine absolut grandiose Saison gespielt und dann am Ende gechoked. Und die Kansas City Chiefs sind in meinen Augen einfach zu jung. Also vor allem Patrick Mahomes und natürlich dann auch logischerweise dieses Zusammenspiel von Mahomes und seinen Offensivwaffen Hunt und Hill vor allem. Glaubst du, dass eins der beiden Teams es eventuell schaffen könnte, in den Super Bowl zu kommen?
Also ich würde es nie ausschließen wollen. Es sind wirklich zwei absolute starke Teams, aber da geht es wirklich dann um die Defense bei beiden Mannschaften. Da muss es darum gehen, in der entscheidenden Situation musst du einfach einen Stop hinkriegen. Wir haben es ja im Super Bowl letztes Jahr gesehen, da ging es viel über die Offense und dann kam der entscheidende Strip-Sack, der Turnover für die Eagles, sodass sie dann das Spiel gewinnen konnten und genau darum wird es gehen. Ich denke, die Rams haben vielleicht schon ein bisschen mehr einfach dann auch eine Erfahrung haben können, als dann zum Beispiel Patrick Mahomes, weil Goff hat letztes Jahr schon spielen dürfen, denn Mahomes letztes Jahr hat den Playoffs noch nicht gespielt und die Chiefs, ich glaube, für sie ist dieses Homefield-Advantage sehr, sehr wichtig, glaube ich, einfach, weil das Stadion Fan, ist sehr, sehr laut. Es ist miteinander der lautesten auf der ganzen Welt. Die wechseln sich immer so ein bisschen ab mit Seattle, wer gerade den Weltrekord im lautesten Stadion der Welt herrscht. Aber das ist für sie mit Sicherheit ein Vorteil. Dann ist es immer schön, zu Hause zu nächtigen. Deswegen wäre es für sie wichtig, dieses Spiel zu gewinnen. Gerade weil die Patriots ja auch mit 7-3 ein bisschen Abstand jetzt schon haben auf sie. Und ich glaube, auch für die Rams ist da wichtig, einfach jetzt zu gucken, dass man das macht, weil dieses Team ist dafür da, dass sie dieses Jahr gewinnen. Das muss man einfach so sagen, weil die Spiele auch gerade defensiv sind mit einem Vertrag bzw. Verträgen aus dieses Jahr auslaufen und dann wollen sie alle bezahlt werden wollen. Also sie wollen alle Kohle kriegen und das wird halt dann verdammt schwierig. Dann kannst du halt nicht alle halten in dem Maße und deswegen muss man mal gucken, ob die Rams es schaffen können. Beide haben die Chance. Beide sehe ich aber auch wie du auch als Außenseiter, weil sie einfach nicht die große Erfahrung besitzen, gerade auf der Quarterback-Position. Da geht es wirklich dann auch in den entscheidenden Phasen, die richtige Entscheidung zu treffen. Ob sie das schon in jungen Jahren hinkriegen, ich wage es noch etwas zu bezweifeln, weil dafür ist die große Stage schon etwas zu groß dann teilweise. Und wenn man dann erfahrene Recken gegeneinander hat, wie ein Tom Brady oder ein Drew Brees, die muss man erstmal schlagen, weil die Jungs haben schon alles gesehen.
Ah, shit, jetzt hast du mir meine Frage so ein bisschen vorweggenommen. Die wäre nämlich gewesen, was denkst du, wer könnte wohl statt diesen beiden Teams oder welche beiden Teams sind in dieser Saison insofern besser, dass sie vielleicht auch einfach in Anführungszeichen historischer gewachsen sind, mehr Erfahrung haben, um im Super Bowl stehen zu können am Ende des Tages, am Ende der Saison?
Ja, wir können das ja auch noch erweitern. Also natürlich die Patriots und die Steelers die Saints musst du auf dieses Jahr auf jeden Fall erwähnen. Die Patriots dieses Jahr nicht ganz so stark wie jetzt letztes Jahr oder die Jahre davor. Das muss man ganz ehrlich dann auch so anerkennen. 3 Niederlagen und doch gerade jetzt gegen die Titans, die war doch schon sehr überraschend, auch überraschend deutlich, muss man ganz ehrlich zugeben. Aber auch die Saints, die sind wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, da wird es einfach für Drew Brees gehen. Er möchte einfach diesen zweiten Ring und diese Saison ist es wirklich sehr gut. Die Chancen sind sehr groß. Sie haben ja bewiesen, sie wollten Brandon Marshall dazu haben, einfach einen Veteran Receiver, der dann in den Scheinsituationen, die das richtige Play macht und genau darum wird es gehen und ich denke auch zwei weitere Teams in AFC sind zumindest in der Diskussion. Das sind die Steelers natürlich, die wir gerade schon besprochen haben, kurz, weil sie einfach so langsam drinnen sind, jetzt schon ein bisschen Rhythmus reingefunden haben, 5 Spiele in Folge gewonnen, einen guten Quarterback, einen erfahrenen Quarterback, wirklich viel Qualität auf beiden Seiten des Balles und so ein Team, was so in den letzten Wochen so ein bisschen so heimlich, still und leise auf Platz 2 in der AFC geschoben hat, die Los Angeles Chargers. Dort hast du einen auch ein erfahrener Quarterback in Philip Rivers, der hat auch schon einiges gesehen, hat auch schon sehr routiniert auch auftreten können. Eine sehr, sehr gute Offense mit einem Melvin Gordon, Keenan Allen, einige weitere Receiver, Austin Aguilar, der auch immer wieder outbreaken kann. Und die Defense hat sich schon gesteigert und das, obwohl Joey Bosa noch gar nicht so viel Spielzeit gesehen hat. Also ihren bester Defensivspieler kommt noch erst richtig in den Rhythmus rein. Das heißt, auch das Team sollte mich außer Acht lassen. Deswegen denke ich, im Moment ist es, glaube ich, spannender zu sehen, wer aus der AFC in den Super Bowl kommt, weil ich die dort sehr knapper zu sehen in der Spitze, als im Moment bei der NFC ist, weil da viele Teams dabei sind, die doch große Probleme dann auf bestimmten Positionen haben, wenn man mal anguckt. Im Moment sind es jeweils 2 Spiele Vorsprung, vielleicht sogar beziehungsweise 3 Spiele Vorsprung für die Rams und die Saints. Also von daher ist so ein bisschen der Abstand schon da und da muss man natürlich gucken, dass in den nächsten Wochen, wie es weitergehen wird. Aber in der NFC ist auf jeden Fall mich die Saints der Favorit, einfach aufgrund der Erfahrung und auf den natürlich Quarterback und Headcoach, das sind ganz, ganz wichtig. Und in der AFC ist es spannend. Patriots sollte man nie außen vor lassen, aber die Steelers, auch die Chargers, die muss man auch auf jeden Fall in der Super Bowl-Diskussion erwähnen.
Alles klar. November, halfway through, aber es ist immer noch reichlich November übrig in diesem Monat. Sebastian, in der NFL ist der November der Salute to Service Month. Was ist der November denn bei meinsportpodcast.de?
Ich würde mal sagen, der Movember.
Und was bedeutet der Movember? Huldigen wir alle dem heiligen Mo?
Nicht ganz. Wir lassen uns alle einen Schnurrbart wachsen.
Das finde ich jetzt ein bisschen diskriminierend, weil mir keiner wächst. Aber
mir auch nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Alles klar, gut. Wir beide sind von der Natur da leider nicht mitgesegnet, aber wir können trotzdem helfen, denn der Movember auf meinsportpodcast.de ist ein Monat, in dem die Männergesundheit im Vordergrund steht und ihr könnt spenden. Ja? Und ihr spendet, indem ihr unseren Podcast anhört, denn mit jedem Klick auf unsere Podcasts, also schön viel Podcasts hören bei meinsportpodcast.de und Gutes tun, geht Geld an die Movember Foundation, die sich eben um die Männergesundheit kümmert. Gerade Dinge wie zum Beispiel Prostatakrebs etc. werden dort in dieser Movember Foundation behandelt. Damit gehen wir in eine kleine Pause. nicht vergessen, bleibt dran, klickt weiter in den Podcast, klickt am besten während unserer kleinen Pause-Podcast und wir hören uns dann gleich wieder zum abschließenden Take dieser Folge Interception, der Football Talk, auf meinsportpodcast.de.
Immer informiert sein, auch von unterwegs, auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportpodcast.de.
Interception der Football Talk auf meinsportradio.de. Wir sprechen in dieser
Woche. Meinsportpodcast.de, Patrick.
Tut mir leid. Machen wir neu. Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen in dieser Woche nicht über das vergangene Wochenende, sondern über das vor uns liegende Wochenende. Und das haben wir tatsächlich schon getan, indem wir über diverse interessante Spiele gesprochen haben, die es denn so gibt. Wir haben über die Cowboys gegen die Falcons gesprochen, über die Tampa Bay Buccaneers gegen die New York Giants, über die Pittsburgh Steelers gegen die Jacksonville Jaguars und über die Kansas City Chiefs gegen die Los Angeles Rams. Und jetzt kommen wir tatsächlich mal noch zu einem anderen Thema, das die NFL wirklich bewegt. Und ich habe tatsächlich das perfekte Statement für dieses Thema.
We have losers. We have losers.
Ja, es geht um Hugh Jackson. Ihr habt es schon richtig erkannt. Und Hugh Jackson, der wurde tatsächlich erst kürzlich gefeuert von den Browns und ist jetzt bei den Cincinnati Bengals untergekommen. Sebastian, du weißt mehr darüber, habe ich gehört.
Ja, Hugh Jackson ist jetzt wieder zurück bei seinem alten Team, wo er vorher gewesen ist, bevor er Head Coach bei den Browns wurde. Da ist es nämlich so, dass die Bengals ja ihren Defensive Coordinator Terrell Austin entlassen haben, nachdem man ja am Wochenende 51-14 verloren hat. Und damit hat jetzt Marvin Lewis wieder, übernimmt ein bisschen mehr jetzt Defensivaufgaben und deswegen braucht er jemanden, der ihn unterstützen kann bei den offensiven Sachen. Und deswegen hat man sich dazu entschieden, jetzt Hugh Jackson zurückzuholen, um ihn einfach dort zu unterstützen im Offensive Coaching Staff. Und deswegen ist er diese Woche wieder mit dabei, zum dritten Mal bei den Bengals. Und ja, es heißt, wie so schön, Special Assistant to the Head Coach. Also sehr spezieller Assistent dort. Ob es hilft, ich wage es zu bezweifeln.
Kannst du mir verraten, was man genommen haben muss, um Hugh Jackson als Hilfe zu verpflichten?
Keine Ahnung, aber es muss scheinbar so gut sein, dass man die Schmerzen trotzdem ertragen kann.
Nur die Frage noch, mehr oder weniger davon?
Wahrscheinlich eher mehr als weniger. Ja, es macht auf jeden Fall keinen Sinn. Also das tut mir leid, dass, da machen die Bengals wieder einen Fehler. Aber es sind halt die Bengals, sie wollen halt einfach nicht gewinnen. So muss man es ja sagen.
Ja, das ist tatsächlich nämlich das nächste Thema, über das ich mit dir sprechen wollte. Die Bengals sind ein sehr, sehr gutes Thema, muss ich sagen. Sie sind in einer schwierigen Division, sagen wir es mal so. Am Anfang der Saison sah es noch richtig, richtig gut aus, ja. Bright side of life, die Bengals gewinnen, die Bengals punkten und die, die ihnen sonst im Weg stehen, nämlich die Pittsburgh Steelers, bei denen läuft es gar nicht. Jetzt sieht das momentan tatsächlich so ein bisschen anders aus. Die Bengals bei 5-4 und die Pittsburgh Steelers bei 6-2-1. Wir haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Die Steelers eigentlich safer Playoff-Spot, also safe Division-Sieger. Und die Bengals, glaubst du, dass die es schaffen können, noch irgendwie reinzurutschen? Vielleicht, weiß ich nicht, wird noch extra für die Bengals eine, weiß ich nicht, Sonderpolizie, nachdem irgendein armes, bemitleidenswertes Team nachrückt oder sowas geschaffen. Aber glaubst du, dass die Bengals das noch irgendwie schaffen können, in die Playoffs zu kommen?
Ich traue uns auf jeden Fall zu, einfach aus dem Grund, weil halt die Division oder die, beziehungsweise die, die Conference ist ja durchaus eng beieinander liegt, so muss man es ja ganz ehrlich zugeben. Also ich denke schon, dass aus dem Westen schon zwei Teams weiterkommen werden mit den Chiefs und den Chargers und das dahinter finde ich, das ist relativ offen aktuell. Die Bengals mit 5-4, die Titans mit 5-4, die Dolphins mit 5-5, die Ravens mit 4-5 und die Colts mit 4-5. Das sind so die Teams, die ich denke, die sich wahrscheinlich drum streiten werden, wer den zweiten Wildcard-Spot sich hinter den Los Angeles Chargers holen wird. Wenn wir uns mal beides angucken, würde ich schon sagen, dass die Bengals dort schon zu den besseren Teams zählen. Da muss man ganz ehrlich sagen, die Dolphins sind für mich nicht das Team, was es unbedingt schaffen wird. Dafür sind sie einfach zu schlecht gegen die Teams, die halt over 5 500 sind, also die mehr Siege als Niederlagen haben. Ansonsten präsentieren sie sich so ganz okay, so ein bisschen lalala, aber kassieren einfach zu viele Punkte, muss man ganz ehrlich dann auch zugeben. Und haben zu viele Miscues dann einfach. Und wenn sie ihre Spiele gegen die Ravens gewinnen, das ist schon sehr, sehr wichtig, dann können sie dort oben mit dabei bleiben. Sie haben noch einige Division-Spiele anstehen, insgesamt sind es noch 4, die sie bis zum Ende der Saison haben. Sollten sie versuchen, möglichst alle zu gewinnen, sodass man mit dort wenigstens auch schon mal die Tiebreaker sich sichern kann für den eventuellen ausgeglichenen Rekord. Das wäre für sie sehr gut. Es wird aber nicht einfach, weil auch ein AJ Green angeschlagen ist, wer erstmal verletzt fehlen wird. Auch ein John Ross ist angeschlagen. Tyler Eifert ist ja schon wieder ausgefallen gewesen. Also offensiv fehlen da so ein bisschen die Weapons. Und man hat verdammt viele Punkte zu. 288 Punkte bisher kassiert. Es sind die meisten von den Teams, die dort um die Position dort kämpfen, und zwar mit Abstand die meisten. Nur die Dolphins kommen auch so halbwegs nah mit 32 Punkten weniger. Ist es aber auch schon ein deutlicher Abstand. Das ist schon mal eben so ein Spiel, was man dort kassieren kann. Also von daher ist, glaube ich, jetzt die Entscheidung zu sagen, wir möchten einen neuen, also den Defensive Coordinator weg haben und Marvin Lewis jetzt wieder mehr darum kümmern soll. Die richtige Entscheidung, ob es am Ende helfen wird, in die Playoffs zu kommen, jetzt mal abwarten. Ich glaube aber nicht, dass es zum ersten Sieg unter Marvin Lewis in den Playoffs reichen wird.
Okay. Wow, spannende Sache auf jeden Fall. Hugh Jackson, er hat es nicht geschafft bei den Browns. War es abzusehen, dass er gefeuert wird?
Ja, also er hätte schon vor der Saison gefeuert werden müssen. So müssen wir es ja ganz ehrlich zugeben. Ich glaube, man hat sich einfach nicht getraut, man hatte nicht die Eier. Man hat gesagt, okay, gut, wenn man jetzt dieses Moneyball-Prinzip so ein bisschen aufgibt, dann kann man dieses Spiel oder das Ding vielleicht drehen. Hat man sich komplett misskalkuliert, das muss man dann auch so sagen. Und deswegen ist es jetzt ein bisschen blöd, steht man jetzt damals jetzt Greg Williams, der bisher gut gemacht hat, steht mit 1-1 jetzt danach 2 Spielen, das ist durchaus in Ordnung. Auch gerade jetzt das Spiel letzte Woche. So etwas, was man Hoffnung machen sollte aus Browns Sicht. Auch man merkt wirklich, dass dort viele gute Spieler geholt wurden. Also von daher muss man auch sagen, dass auch das Front Office dort gute Arbeit geleistet hat in den letzten Jahren mit den Draft Picks und dann auch richtig gezogen hat. Man hat einfach so ein bisschen in der Free Agency so ein bisschen vermissen, also ein bisschen die Aggressivität hätte man vielleicht den einen oder anderen Spieler sich holen können. Haben sie jetzt in der letzten Offseason gemacht, das hat ganz gut funktioniert, haben dort einige Spieler gewinnen können, zum Beispiel dann Jarvis Landry, der eine große Rolle spielt in Cleveland. Und deswegen denke ich, es ist ein sehr, sehr interessanter Job für viele Spieler oder für viele Trainer auch, die dort Interesse hätten, gecoacht zu werden in der NFL, beziehungsweise den nächsten Schritt vom Coordinator zum Head Coach zu machen in der NFL. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt drauf, aber das war die richtige Entscheidung, vielleicht sogar einfach zu spät schon, sich von Hugh Jackson zu entscheiden und zu trennen im Endeffekt. Denn man muss ganz ehrlich sein, die Saison war schon vorher gelaufen, man hat es versucht dann schon relativ früh mit Baker Mayfield einzufunktionieren, aber man merkt einfach, Mayfield, der braucht seine Zeit, bis er sich an das Niveau gewöhnt, weil NFL und College, das sind ja noch höllenweite Unterschiede.
Okay, alles klar. Dann wissen wir jetzt erstmal Bescheid über Hugh Jackson, aber was natürlich primär wichtiger ist als was macht Hugh Jackson jetzt, ist, wie geht es mit den Cleveland Browns weiter? Hast du da schon so eine Ahnung, wer da eventuell im Ring stehen könnte?
Also es gibt dort einige Namen, die so ein bisschen genannt werden. Der Traum ist, glaube ich, so ein bisschen von allen Lincoln Riley. Das ist ja der Trainer von Baker Mayfield am College gewesen, von Oklahoma, hat dort ja dafür gesorgt, dass Baker Mayfield sich den Heisman gewinnen konnte und damit auch Nummer 1 Pick geworden ist in der NFL letztes Jahr oder beziehungsweise dieses Jahr, also im letzten Draft. Das wäre, glaube ich, für ihn das Traumlos, auch weil er jemand dann hat, der ihn schon kennt, der ihn schon groß gemacht hat. Greg Williams, der es im Moment macht, traue ich es nicht zu, das zu machen. Ich glaube, das möchte er auch, glaube ich, einfach gar nicht. Er ist ja schon auch ein sehr älterer Coach. Ich glaube nicht, dass er da Interesse hat, das nochmal jetzt für alles zu machen, zumal es auch in den letzten bei ihm auch was versucht hat, nicht so geklappt hat. Da hat man immer wieder die klassischen Kandidaten, den Josh McDaniels, den Jim Schwartz, den Joe DeFilippo, die dann auch schon in den letzten Jahren für Top-Jobs gehandelt wurden. Die sind mit Sicherheit auch wieder mit da drinne. Und noch so ein paar Wildcards, die ich sehr, sehr spannend finde. Zu allen Dingen zwei Namen tauchen dort auf, die so ein bisschen gehandelt werden. Das sind einmal Mike McCarthy und John Harbaugh. Beides Trainer, die mit Sicherheit auf dem heißen Stuhl sitzen, gerade aktuell. Mike McCarthy bei den Packers einfach aus dem Grund, weil Brian Gutekunst ist ja der neue GM und der möchte mit Sicherheit auch seinen neuen Headcoach sich holen, weil man einfach merkt, dass das McCarthy-System irgendwie nicht so ganz funktioniert. Man kommt nicht weiter vorwärts, man hat eigentlich einen überragenden Quarterback, aber man schafft es nicht, konstant in die Playoffs zu kommen, konstant irgendwie dann nochmal in den Super Bowl spielen zu können, sondern tudelt er irgendwie so ein bisschen rum, hinkt da so ein bisschen mal 500 rum. Das ist für sie nicht die Ansprüche genug. Und auch so bei John Harbaugh, der viel starke Arbeit geleistet hat, gerade auch ein sehr, sehr defensiv starker Coach ist und das auch bei den Browns vorfinden würde. Die haben ja schon eine wirklich gute Defense, muss man sagen, auch mit Myles Garrett, ein absolutes Biest in der D-Line. Das muss man auch sagen, mit Denzel Watson, absolut starken Safety, der dort im nächsten Jahr noch viel kommen kann. Und auch er ist ein bisschen am Wackeln. Und ob der das natürlich machen würde, dann zu den Browns, zum Division Rival zu gehen, man weiß es nicht. Aber wenn er sagt, ich möchte gerne in der NFL bleiben, hätte er mit Sicherheit mit dem Browns ein Team, ein sehr junges Team, was er entwickeln kann, was er führen kann, weil wir wissen von den Harbors, das sind Jungs, die können Mannschaften entwickeln, sie zu absoluten Hochleistungen führen. Und deswegen wäre das auf jeden Fall spannend. Ob es am Ende passieren wird, ich bin sehr gespannt, aber im Moment glaube ich so ein bisschen, dass Lincoln Riley der Favorit ist bei allen.
Alles klar, dann würde ich mal sagen, schließen wir das Thema erst einmal ab und warten, bis sich wirklich was entwickelt bei den Browns und vielleicht auch bei Hugh Jackson. Wer weiß, wie lange denn letzten Endes bei den Bengals ist oder ob das vielleicht nicht doch nur eine klassische Station für den ehemaligen Headcoach der Cleveland Browns ist. Und wollen wir noch auf ein bisschen privates Thema schauen. Ne? Ich meine, wir haben in der Woche dieses Tippspiel. Ihr werdet es bestimmt schon mitbekommen haben auf Twitter zum Beispiel, @InceptionFT, schaut doch mal vorbei. Und dieses Tippspiel, das läuft ganz gut, Sebastian, oder?
Ja, es läuft ganz gut. Eigentlich Clemens hat es so ein bisschen verpeilt, die Tipps einfach da abzugeben. Hat uns zweimal vergessen, das zu machen. Wir haben auch, glaube ich, ein, zwei Mal an einigen Tagen es vergessen, selbst zu tippen. Ich glaube, das Donnerstag-Nachtspiel zum Beispiel haben wir, glaube ich, zweimal vergessen zu tippen. Deswegen ist es schon aussagekräftig auf jeden Fall im Endeffekt. Und gut, Clemens ist letzter natürlich, weil er zweimal nicht abgetippt hat. Aber ansonsten ist es schon noch eng. Also der ist so nicht absehbar, wer am Ende gewinnen wird.
Also ich glaube, ich werde am Ende gewinnen, so ganz objektiv gesehen, oder?
Ja, also du bist aktuell mit 87 Punkten auf Platz 5, nee, Pferde 4, was rechne hier. Ja, und 6 Punkte hinter mir auf Platz, also ich bin ja Platz 1, deswegen 6 Punkte hinter mir. Das ist schon noch möglich, muss ich sagen. Also es muss natürlich dann viel zusammenpassen, Patrick, das muss man ja zugeben.
Okay, und ansonsten sag doch mal generell, wie es ausschaut. Ich meine, wir haben jetzt gehört, wo ich stehe.
Ja, also ich mach mal den Stand durch. Also, wie gesagt, du hast 87 Punkte, ich habe die 93, bin dort führend mit einem Punkt vor Florian, der mit 92 steht. Hans-Peter ist mit 88 auch ganz gut mit dabei und ja, abgeschlagen auf dem letzten Platz Clemens mit 67 und wenn wir ganz ehrlich, Clemens wird nicht mehr irgendwie aufholen können, dafür fehlen einfach diese 2 Spieltage, wenn er dort jeweils so knapp um die 9 Punkte, die holt, die er im Schnitt macht, ist es für ihn noch möglich, vielleicht wieder ranzukommen, oder wäre es viel möglich gewesen, dran zu sein, ist es aktuell nicht, weil ihm einfach die Punkte dort fehlen und das ist schon sehr aussagekräftig, finde ich. Man merkt einfach, man hat immer so Spiele dabei, wo man entweder alle richtig liegen, wo kein einziger richtig liegt oder wo einer so der Meinung ist, ich habe vielleicht eine Idee und mache das einfach mal so. Also ist schon sehr, sehr spannend und auch der Florian war mal kurz davor, alle Spiele eines Spieltags richtig zu tippen, hat auch nur ein einziges Spiel falsch getippt und das war schon sehr, sehr bitter für ihn.
Es ist quasi dieses eine Spiel der Chandler Catanzaro von Florian, wegen dem er hinter dir ist und nicht mit dir gleich ist, oder?
Genau, so sieht es nämlich aus. Also von daher, das ist für ihn noch im Rahmen der Möglichkeit, mich einzuholen. Ich denke, das wird auch sehr, sehr knapp noch werden. Auf diese Woche war es nur ein Punkt mehr, den ich vor ihm hatte mit 9 und er hatte 8. Also von daher ist diese eine Woche, dieser eine Punkt noch im Erreichbaren und deswegen ist überhaupt noch nichts entschieden. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf und bin froh, dass ich dort wenigstens gut abstimmen kann, nachdem ja meine Fantasy-Football-Season, naja, so mehr schlecht als recht läuft, ne?
Sebastian, ich sagte bereits vorhin, dass wir bitte realistisch bleiben sollen und nicht alles schön reden müssen.
Ja, in diesem Fall muss ich es schön reden, weil, wie gesagt, Fantasy läuft nicht so und ich glaube, diese Woche werde ich mir wieder einiges am Montag anhören müssen, wenn wir miteinander reden, Patrick. Also von daher versuche ich das Ganze ein bisschen auszublenden aktuell.
Läuft nicht so, Digga, du bist in 2 Ligen mit mir. In der einen Liga hast du einen Sieg, in der anderen Liga hast du keinen Sieg.
Und es wird auch bei keinem League zu 95% bei bleiben und bei dem einen, das könnte wahrscheinlich auch so sein, ja.
Glaubst du, dass du diese Woche gewinnst bei Fantasy in unserer Interception-Liga? Denn wir haben nämlich auch eine Liga, eine Fantasy-Football-Liga, sogar 2. Wenn ihr Bock habt, dann schreibt uns doch einfach mal an und vielleicht seid ihr nächste Saison mit dabei. Glaubst du, dass du diese Woche gewinnen kannst, Sebastian?
Möglich ist es mit Sicherheit. Also ich musste nochmal gucken. Also es ist schon kein einfaches Matchup. Ne? Auch von meinen Spielern her ist nicht so das Beste, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mir fehlt so ein bisschen der Punktemacher auf Titan. Aber wenn Anthony Miller seine Performance wiederholen kann gegen die Vikings, dann ist vielleicht was möglich. Aber es wird, glaube ich, doch von Vicky sehr, sehr schwierig. Also aktuell bin ich da doch laut Projections über 20 Punkte im Rückstand. Es wird schwierig. Es wird schwierig, Patrick, es wird schwierig.
Scheint ein geiler Typ zu sein gegen den.
Ja, das fängt an, dass du das jetzt sagen musstest.
Aber nochmal zurück auf unser Tippspiel, denn das ist nämlich eigentlich das, worüber wir jetzt hier gerade reden wollten. Sebastian, willst du uns vielleicht schon mal einen kleinen Vorgeschmack von deinen Tipps für dieses Wochenende geben?
Ja, also so was ihr auf jeden Fall machen solltet, ihr solltet euch natürlich angucken, was sind die wichtigsten Spiele, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bengals, die Baltimore Ravens beschlagen werden, dass die Giants verlieren werden gegen die Buccaneers, ganz, ganz wichtig, die Cowboys gewinnen, die Panthers gewinnen auch auf jeden Fall, die Pittsburgh-Spiele, habe ich schon gesagt, werden auch sehr, sehr klar gewinnen. Dann tendiere ich dazu, dass die Texans gewinnen gegen die Redskins, die Titans verlieren gegen die Colts, die Chargers schlagen die Broncos, die Cardinals gewinnen knapp gegen die Raiders, würde ich sagen, die Saints gewinnen definitiv gegen die Eagles, da muss man gar nicht drüber reden, die Bears verlieren gegen die Vikings und dann gewinnen die Chiefs gegen die Rams, ja. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Nachlesen könnt ihr alles im Titeltext Seite 110.
Okay. Das würde ich mal behaupten, mal bold, eine gute Prediction. Und damit verabschieden wir uns auch jetzt in die Nacht sozusagen, beziehungsweise, scheiße. Und damit verabschieden wir uns jetzt von euch, Interception der Football Talk auf meinsportradio. Und damit verabschieden wir uns jetzt von euch, Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de in dieser Woche mit Hans-Peter Götz, Sebastian Mühlenhof und mir, Patrick Rebin. Und es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken mit euch. Danke.
Interception. Touchdown. Der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.